Deutschlandfunk. Themen der Woche.
An diesem Samstag mit Bettina Kleiner Mikrofon. Herzlich willkommen. Ein Anschlag erschütterte gestern Abend die russische Hauptstadt Moskau mit über 100 Todesopfern. Ein Ableger der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat hat sich dazu bekannt. Die US-Geheimdienste hatten vor gut 2 Wochen vor solchen Attentaten gewarnt. Die genaueren Hintergründe wie auch die weiteren Auswirkungen sind derzeit offen und im Bereich der Spekulation. Wir werfen heute einen Blick auf den Zustand der russischen Gesellschaft eine Woche nach den sogenannten Wahlen, die Putins Macht zunächst mal weiter verfestigt haben. Unterdessen greift Russland weiter die Ukraine an. Die Energieversorgung ganzer Städte ist betroffen, während das Land nicht genug hat, um sich nach 2 Jahren Krieg noch wirksam verteidigen zu können. In dieser Lage findet die Idee, den Krieg einzufrieren, in Teilen des politischen Spektrums hierzulande weitere Anhänger. Wir schauen auf die innenpolitische Debatte über die Ukraine-Politik. Und der DFB wechselt den Sportartikel-Ausrüster von Adidas zu Nike. Diese Meldung hat für eine Menge Reaktionen gesorgt. Etwas untergegangen ist dabei eine andere Ankündigung, die mindestens genauso diskussionswürdig ist. TikTok ist nun offiziell Partner der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer. Wir beleuchten die Chancen und die Risiken der Internetplattform mit engen Verbindungen zur chinesischen Staatsführung. Vor gut einer Woche fragte SPD-Fraktionschef Mützenich im Deutschen Bundestag, ob es nicht auch an der Zeit sei, darüber nachzudenken, den Krieg, gemeint war der Russlands gegen die Ukraine, einzufrieren und zu beenden und nicht immer nur über Waffen zu reden. Seither fragen sich viele, für wen der Fraktionschef der Kanzlerpartei spricht und wie sich das mit anderen Aussagen in der Koalition verträgt. Inzwischen gibt es Anzeichen, dass sich nicht wenige in der SPD mit dieser Aussage anfreunden können. Es bleibt allerdings die Frage, was dies für den Kurs mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine bedeutet. Womöglich, so spekulieren einige, ein Signal des potenziellen Nachgebens gegenüber Putin in einer Zeit, in der die Ukraine nach 2 Jahren des Verteidigungskrieges in immer größere Schwierigkeiten zu geraten droht, die fortdauernden russischen Angriffe abzuwehren. Es fehlt weiterhin an klarer Kommunikation, auch und gerade des Bundeskanzlers, meint unser Kommentator Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern.
Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz auf eine Eigenschaft mächtig stolz ist, dann auf seine Gelassenheit. Seine ganze politische Karriere bis hin zur Wahl ins Bundeskanzleramt beruhte auf dem einen großen Versprechen, gelassen zu regieren. Ich verrichte nüchtern meine Arbeit, signalisierte Scholz. Ich wäge sorgfältig alle Argumente. Ich bin verlässlich und vor allem nicht voreilig. Damit ist seine Vorgängerin Angela Merkel in vielen Krisen gut gefahren. Und in Zeiten eines Donald Trump oder auch eines Emmanuel Macron kann diese Politik der ruhigen Hand durchaus ihr Gutes haben. Gelassenheit entbindet jedoch nicht von der Aufgabe, den eigenen Kurs zu erklären und die Menschen mitzunehmen. Hier weist Scholz deutliche Defizite auf. Innenpolitisch ist diese Gelassenheitsstrategie freilich für ihn bisher selten gut ausgegangen. Zu groß sind die Zerrkräfte in seiner ungleichen Ampelkoalition, zu scharf die Zwischentöne unter den Koalitionspartnern. Das führte bei vielen Themen, von der Wirtschafts- bis zur Energiepolitik, dazu, dass Scholz am Ende nicht mehr gelassen wirkte, sondern seltsam abwesend. Ausgerechnet er, der im Wahlkampf geworben hatte, wer bei ihm politische Führung bestelle, bekomme sie auch, lebt eine Kanzlerdemokratie ganz ohne Kanzlermachtwort. Oft genug musste die Ampel Kompromisse etwa in der Ausgabenpolitik schließen, die mit Scholz eigentlich im Kurs wenig gemein hatten. Stichwort Schuldenbremse. Außenpolitisch verhält es sich jedoch zumindest auf den ersten Blick anders. Knapp 2 Jahre sind seit der russischen Invasion der Ukraine vergangen und Scholz' Position dazu hat sich nicht maßgeblich verändert. Er hat im Bundestag die Zeitenwende ausgerufen, er hat für die Bundeswehr ein milliardenschweres Sondervermögen beschafft. Er hat sogar durch sehr persönliche Aussagen wie die, dass er den Wehrdienst nicht noch einmal verweigern würde, einen militärischeren Zug in deutsche Debatten gebracht. Scholz hat den engen Draht zu den USA gehalten und mitgeholfen, die westliche Allianz gegen Russland zusammenzuhalten. Und Deutschland ist mittlerweile zum zweitgrößten Geberland an die Ukraine aufgestiegen. Zugleich aber hat der Kanzler immer klargemacht, dass es für ihn Grenzen der Unterstützung gibt, dass die nachvollziehbaren Interessen der Ukraine nicht absolut deckungsgleich seien mit den deutschen Interessen. Dass Russland eine Atommacht ist und bleibt und Wladimir Putin weiß, dass er eine Niederlage in diesem Krieg nicht überleben würde und man daher mit jeder Eskalation von ihm rechnen muss. Zuletzt hat Scholz auch keinen Zweifel gelassen, dass er sogar störrisch sein kann, wenn es um die Begründung seiner Ablehnung von Taurus-Lieferungen geht. Scholz fühlt sich bei dieser Vorsicht getragen von den Umfragewerten in der deutschen Bevölkerung, die Skepsis angesichts immer neuer Waffenlieferungen an die Ukraine signalisieren. Und wohl auch von Stimmen in seiner eigenen Partei, die den Konflikt am liebsten einfrieren würden, wie der eher pazifistisch orientierte SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Daher versuchen Scholz-Strategen nun, ihn als Friedenskanzler zu inszenieren und so abzugrenzen vom wahrscheinlichen CDU-Herausforderer Friedrich Merz, den sie dann wohl als Kriegskanzler zeichnen möchten. Schließlich, so ist in Berlin zu vernehmen, habe das auch schon einem anderen sozialdemokratischen Kanzler geholfen, nämlich Gerhard Schröder mit dessen Nein zum Irakkrieg. Aber der Vergleich hinkt gleich aus mehreren Gründen. Erstens war Schröders damalige Haltung zwar opportunistisch, wahltaktisch, aber sie war glasklar kommuniziert. Scholz hingegen hat selbst seinen eigentlich stringenten Ukraine-Kurs nie wirklich erklären können. Er hat immer wieder gezögert und geschwiegen. In der Taurus-Debatte wurde diese Sprachlosigkeit besonders offenkundig. Nicht einmal zu seiner starken Zeitenwende-Rede gelang Scholz ein tauglicher Nachklapp. Sein viel populärerer Verteidigungsminister Boris Pistorius musste es zuletzt übernehmen, Deutschland an die Kriegstüchtigkeit zu erinnern. Und zweitens hat auch ein Gerhard Schröder nicht immer nur auf Umfragewerte geschaut, auf die sich Scholz nun in Sachen Ukraine verlässt. Ganz im Gegenteil. In der Debatte um die Hartz-IV-Reformen hat sich der Sozialdemokrat einst entschieden gegen die eigene Partei und die Umfragen gestellt, weil er die Reformen als unerlässlich für sein Land ansah. Das war politische Führung, die Schröder schließlich das Amt kostete, aber Deutschland langfristig half. Deswegen sollte Scholz sich nicht an den Schröder aus der Zeit des Irakkrieges erinnern, sondern an den Schröder aus der Hartz-IV-Ära. Und das heißt, er darf die Zeitenwende nicht nur ausrufen, sondern muss die Deutschen davon überzeugen, dass sie dauerhaftes Engagement bedeutet und dieses auch wert ist.
Es kommentierte Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur des Stern. Sie hören den Deutschlandfunk, die Themen der Woche. Über die Hintergründe des Anschlags gestern in Moskau entfalteten sich noch am Abend die Spekulationen. Erkennbar wohl schnell das Bestreben zumindest russischer Medien, die Verantwortung der Ukraine zuzuweisen oder zumindest hier eine Verbindung herzustellen. Ungeachtet eines Bekennerschreibens des IS. Andere Beobachter verwiesen jedoch auf die Parallelen zu den Bombenanschlägen Ende der 90er Jahre, die der russischen Führung damals den Anlass oder Vorwand für Kriege in Tschetschenien lieferte. Was auch immer die Auswirkungen jetzt sein werden, der Anschlag trifft auf eine Gesellschaft, in der Putin vielleicht nicht alles, aber das meiste unter Kontrolle hat. Wir sollten uns darüber keinen Illusionen hingeben, meint unser Autor Thomas Franke in seinem Kommentar.
Putins Chefpropagandistin Margarita Simonyan brachte es diese Woche im Interview mit der BBC auf den Punkt. Wir sind nicht wie ihr und wir mögen euch auch nicht. Natürlich spricht Simonyan nicht für alle Russen, doch das Schweigen der Menge zu den ungeheuerlichen Hasstiraden der Herrschenden in Moskau spricht Bände. Menschen mit Gewissen haben in Russland aktuell keine Chance, die Politik zu beeinflussen. Mit der russischen Bevölkerung ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Zu viele glauben der Propaganda oder geben es zumindest vor. Andere haben berechtigte Angst. Besonders schlimm ist, dass kaum jemand Verantwortung für das Allgemeinwesen spürt. Kriege und Verfolgung werden zwar beklagt, jedoch erduldet, als wären sie unabänderliche Naturkatastrophen. Es ist auch kein Grund zum Aufatmen, dass zigtausende bei der Beerdigung von Alexei Nawalny waren. Das Regime von Putin will Krieg und Zerstörung und führt das jeden Tag vor. Und es hat vorgesorgt, damit die Unterstützung nicht wegbricht. Bereits Anfang der 2000er Jahre hat es Jugendorganisationen gründen lassen. Am bekanntesten sind wohl die Naschi, die Unsrigen. In ihrer Mehrheit stromlinienförmig und karriereorientiert, konservativ und nationalistisch. Sie verbrannten Bücher missliebiger Autoren, griffen Demokraten an, provozierten auch im Ausland Ausschreitungen. Schnell hatten sie den Spitznamen Naschisten und Putin-Jugend. Ihr Wissen über Politik, Geschichte und andere Länder ist in großen Teilen gefährlicher Blödsinn. Sie feiern den Sieg im Zweiten Weltkrieg, wissen aber nicht mal, dass es den Hitler-Stalin-Pakt gab. Sie glauben, dass wir von den USA gesteuert werden und dass Journalisten Agenten sind. Die Naschi waren aber mehr als die jugendliche Putztruppe der frühen Putin-Jahre. Die Naschi sind ein Karrierenetzwerk, von dem das Regime immer mehr profitiert. Die ehemaligen Putin-Jugendlichen sind heute an den Schaltstellen in Behörden und Betrieben, in der Politik. Es sind Putins Leute im Maschinenraum des Staates. Heute haben sie Kinder, geben ihre irren Einstellungen weiter und sorgen dafür, dass gerade junge Menschen nur noch äußerst schwer mit Argumenten und Fakten zu erreichen sind. 20 Jahre wurden Warnungen vor ihnen in den Wind geschlagen. Noch gefährlicher ist die Jun Armia, eine Jugendarmee, in der aktuell mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren gleichsam unter Waffen sind. Die Jun Armia rekrutiert ihre Mitglieder unter anderem in Waisenhäusern, unterstützt von den Beauftragten für Kinderrechte. Kinder von Armeeangehörigen sind gehalten, mitzumachen. Ihnen wurde eingebläut, dass Russland angegriffen wird und dass sie auserwählt sind, Russland zu retten. Die orthodoxe Kirche verbreitet, dass die, die für die russische Sache sterben, ins Paradies kommen. Diese Generationen sind Putins gehirngewaschenes und brandgefährliches Vermächtnis an die Welt. In dieser Situation verbietet sich jedes Schönreden. Putin ist ein skrupelloser Clanchef, dem Menschenleben egal sind. Er hat Tausende in der Schlacht um Avdijivka in der Ukraine verheizt. Die Russen nennen so etwas Fleischwolf. Putin und seine Clique haben Russland in den aktuell mit Abstand gefährlichsten Staat der Welt verwandelt. Und sie nutzen jede Schwäche ihrer Gegner aus. Immer noch gibt es Menschen, die das ignorieren wollen, selbst in verantwortungsvollen politischen Positionen. Sie sollten sich klar machen: Putins Gegner sind wir. Es geht also nicht darum, ob wir Krieg führen wollen. Russland hat uns längst zur Kriegspartei gemacht und das gestern erstmals auch so verkündet. Nach 24 Jahren Putin, 12 Jahren, in denen das Land systematisch in eine Geheimdienstdiktatur umgebaut wurde, und 10 Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist es Zeit, endlich entsprechend zu handeln. Wir müssen schützen, was geschützt werden kann, sonst wird es angegriffen und zerstört. Das beginnt mit der Ukraine, geht weiter über Länder im Kaukasus und endet bei uns und unserer Demokratie. Wir haben keine Wahl und schon lange keine Zeit mehr.
Ein Kommentar von Thomas Franke, freier Journalist. Die Warnungen der Sicherheitsexperten vor den Gefahren, die direkt oder indirekt mit der Internetplattform TikTok verbunden werden, sind lange hinreichend bekannt. Und sie reißen nicht ab. Dennoch scheint es mitunter so, als sei all das vergessen. TikTok ist seit dieser Woche offizieller Partner der Fußballnationalmannschaft. Manche Politiker und Institutionen schwärmen von der Reichweite und wie gut sich der Kontakt zur jungen Generation darüber aufbauen lasse. Es scheint vor allem darum zu gehen, wie man hier verlorene Zeit und im Wettbewerb mit anderen aufholen kann. Unser Kommentator und langjährige China-Korrespondent Steffen Wurzel sieht diese Entwicklung mit Sorge.
Die Diskussion um die Videoplattform TikTok offenbart ein Dilemma. Einerseits sind wir stolz darauf, eine offene und liberale Gesellschaft zu sein, mit freien Medien und einer lebhaften Diskussionskultur, die auch abweichende Meinungen zulässt. Andererseits wird immer mehr deutlich, dass diktatorische Staaten dieses freiheitliche System gezielt ausnutzen, um Propaganda und Falschinformationen unters Volk zu bringen. Außerdem nutzen sie ihre digitalen Mittel und Algorithmen, um ihre Propaganda bei uns zu verbreiten. Zu diesen digitalen Werkzeugen gehört TikTok. Die Video-App wird weltweit von mehr als 1 Milliarde Menschen genutzt. Vor allem für viele junge Menschen ist TikTok inzwischen die wichtigste Informationsquelle. Sie ersetzt klassische Medien wie Radio, Fernsehen, Zeitungen und Online-Portale. Die Attraktivität von TikTok ist nachvollziehbar. Die App ist intuitiv bedienbar und bietet eine schier unendliche Menge an kostenlosen Inhalten. Von Katzenvideos über Sport bis zu Kultur, Comedy und ernsthafter Politik. Das Problem ist, dass TikTok zum chinesischen Konzern Zijiaodong gehört, besser bekannt unter dem englischen Namen ByteDance. Es handelt sich dabei zwar um ein privates Unternehmen, allerdings wäre es naiv zu glauben, es gäbe in China Privatkonzerne, die mit denen bei uns vergleichbar wären. Alle großen privaten Konzerne in China stehen unter dem Einfluss der kommunistischen Staats- und Parteiführung. Sie hat in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie nicht davor zurückschreckt, im Zweifel direkt Einfluss zu nehmen auf unternehmerische Entscheidungen solcher Firmen. Es wäre falsch, ByteDance und sein außerhalb Chinas angesiedeltes Tochterunternehmen TikTok per se zu verteufeln. Gleichzeitig aber wäre es auch blauäugig, die ganz deutliche Anbindung der Video-App an Chinas Führung zu ignorieren. Deswegen ist eine schärfere Regulierung von TikTok unerlässlich. In den vergangenen Jahren konnte TikTok bereits mehrfach Zensur nachgewiesen werden. Eine Zensur unter anderem mit Hilfe sogenannter Wortfilter, durch die vermeintlich kritische Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern weniger häufig angezeigt werden. Ein Beispiel waren Inhalte auf der Video-App, die sich mit dem Schicksal der durch Chinas Staatsführung aus dem Verkehr gezogenen Tennisspitzensportlerin Peng Shuai beschäftigten. Nichtstaatliche Organisationen wie die Tibet-Initiative Deutschland bezeichnen TikTok als Spionagewerkzeug der chinesischen Regierung. Zwar konnte der App direkte Spionage bisher nicht nachgewiesen werden, allerdings unterliegt sie als Tochterunternehmen des chinesischen ByteDance-Konzerns chinesischen Gesetzen. Und das bedeutet, dass das Unternehmen auf Nachfrage Daten an chinesische Behörden herausgeben müsste, wenn diese es verlangen. Chinesische Gesetze verpflichten heimische Unternehmen seit 2017, im Zweifelsfall mit den Behörden zusammenzuarbeiten, zum Beispiel wenn es um die nationale Sicherheit geht, wobei das in China ein weit auslegbarer Begriff ist. Man muss es noch einmal ausdrücklich betonen, in der Volksrepublik China gibt es keine Rechtsstaatlichkeit und keine Rechtssicherheit. Im Zweifel müsste ByteDance also auch die Daten europäischer Nutzerinnen und Nutzer an staatliche chinesische Stellen in China herausrücken, selbst wenn die Server des Tochterunternehmens TikTok im Ausland stehen. Problematisch ist auch, dass die Algorithmen der App und das genaue Ausmaß des staatlich-chinesischen Einflusses auf das Unternehmen so schwer zu durchschauen sind. Maximale Intransparenz gehört zum Wesenskern der Kommunistischen Partei Chinas und damit auch zum Regierungssystem der Volksrepublik China. Um es ganz nüchtern zu betrachten, allein in Deutschland nutzen mehr als 20 Millionen Menschen regelmäßig TikTok. Es ist also nicht nur legitim, sondern dringend nötig, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass sich ein Viertel der Bevölkerung im medialen Einflussbereich der chinesischen Staatsführung befindet.
Kommentiert Deutschlandfunk-Korrespondent Steffen Wurzel.